Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute ja, über dieses Update ein Update bringen darf zu den aktuellen Leitlinien zur Dyslipidämie. Das ist ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Und ich denke, gerade in den letzten Jahren hat sich auch durch die Entwicklung von neuen Medikamenten und neuen Therapieoptionen in dem Bereich sehr, sehr viel getan. Umso spannender ist es, haben wir alle erwartet, wie reagieren die Leitlinien auf unsere neuen Möglichkeiten. Und so viel sei schon vorweggenommen. Der Trend, dass das Cholesterin zunehmend weiter gesenkt werden soll, ging auch in diesen Leitlinien weiter. Und vorneweg möchte ich trotzdem ganz kurz noch einmal auf Hyperlipidämie als kardiovaskulären Risiko ganz kurz eingehen, weil das Um und Auf, um wirklich diese Leitlinien noch umzusetzen, ist auch unser eigener Zugang dazu, dass wir auch wirklich verstehen, warum ist das Cholesterin so schädlich in den Gefäßen, was macht das Cholesterin, und um gleich auch wirklich gegen immer wieder mediale andere Meinungen vorzugehen, die Cholesterinlüge, auf die ich anspiele. Ich glaube, das Cholesterin ist einer der wichtigsten, oder die Atherosklerose ist multifaktoriell, aber es gibt kaum etwas, was so gut erforscht ist in der Medizin, wie der Zusammenhang zwischen Cholesterin und Atherosklerose. Und das zeigt auch mein erstes Slide. Hier zeigt es ganz eindeutig, je höher mein sogenanntes LDL-Cholesterin ist, umso höher ist mein relatives kardiovaskuläres Risiko. Und das ist prinzipiell für 30 Milligramm pro Deziliter steigt das relative Risiko nahezu linear um 30% an. Das ist eine Beobachtung, die getan wurde. Im Labor hat man dann oder in der Grundlagenforschung konnte man auch Mechanismen entwickeln oder nachweisen, inwiefern das Cholesterin dem Gefäß schadet. Ich möchte gar nicht so sehr ins Detail eingehen, aber wir wissen, dass das LDL-Cholesterin in der Blutzirkulation letztendlich das Endothel passiert, in die Gefäßwand einwandert, dort eine Inflammation hervorruft, die Monozyten werden rekrutiert und aktiviert und werden essen das oxidierte LDL und werden zu Schaumzellen und so weiter. Wir haben eine Proliferation der glatten Muskelzellen. Wir haben das alles im Studium gelernt. Und genau das passiert dort. Wir entwickeln sich atherosklerotische Plaques. Es kommt zu Gefäßeinengung und im schlimmsten Fall dann zu einem kardiovaskulären Ereignis. Und wenn man die Studien betrachtet der Vergangenheit, die schon konnten ganz klar zeigen, dass sowohl in der Sekundärprävention, aber als auch in der Primärprävention durch ein Absenken des LDL-Cholesterins das kardiovaskuläre Risiko gesenkt werden kann. Das heißt, wir haben eine Beobachtung, hohes Cholesterin ist schlecht für uns, wir haben einen Mechanismus und wir können zeigen, dass man eine Kausalität aufzeigen, indem wir zeigen konnten, dass durch das Absenken wirklich dieses Risiko gesenkt werden kann. Ich möchte meinen Vortrag anhand der neuen Leitlinien ein bisschen strukturieren und mit der Risikostratifizierung und den Therapiezielen beginnen, die in den jetzigen Leitlinien doch ganz prominent hervorstechen. Und primär mal zur Risikostratifizierung, wann schauen wir uns das Cholesterinprofil eines Patienten an? Und da ist vorgegeben, dass man einem Herrn ab 40 Jahren und bei einer Frau, wenn sie älter ist als 50 beziehungsweise nach der Menopause, das Lipidprofil zumindest einmal sich anschaut. Was schauen wir uns an? Wir schauen uns das Gesamtcholesterin an, wir schauen uns das HDL, das LDL an, die Triglyceride und das Non-HDL. Das war auch in den vergangenen Leitlinien schon ganz klar die Empfehlung. Was ein bisschen mehr hervorgehoben wurde, ist, dass wir uns das ApoB, insbesondere in Patienten mit metabolischen Syndrom, mit Patienten, sprich die Übergewichtigen, die Diabetiker, die Patienten mit den hohen Triglyceridleveln, dass wir uns das dort genauer anschauen. Auf der anderen Seite ist auch hinzugekommen oder noch mehr in den Vordergrund gerückt worden, dass man sich das sogenannte Lipoprotein klein a einmal im Leben zumindest anschauen sollte. Ich denke, das ist ab 40 bzw. ab 50 bei den Damen ein guter Zeitpunkt, dass wir dort einfach auch sehen, ob dort ein besonders hohes kardiovaskuläres Risiko in diesen Patienten vorliegt. Von besonders hoch sprechen wir, wenn das LP klein a über 180 Milligramm pro Deziliter ist, beziehungsweise in Nanomol, in den Guidelines ist 430 Nanomol pro Liter, was wirklich schon sehr hoch ist, aufgeführt ist. Zur Risikostratifizierung. Die Leitlinien geben Therapieziele vor und die richten sich anhand des individuellen kardiovaskulären Risikos. Das heißt, jeder Patient hat einen anderen LDL-Cholesterin-Zielwert. Und wie stratifizieren wir? Es gibt auf der einen Seite all die Patienten, die ein sehr, sehr hohes kardiovaskuläres Risiko haben. Das sind die Patienten, die bereits eine manifeste kardiovaskuläre Erkrankung haben. Das heißt, entweder ist schon eine koronare Herzkrankheit diagnostiziert, eine CAVK oder auch eine PAVK. Auf der anderen Seite sind Patienten Diabetiker-Risikopatienten, insbesondere die mit einem Endorganschaden beziehungsweise die schon einen lang bestehenden Diabetes mellitus haben, Patienten mit einer hochgradig eingeschränkten Nierenfunktion, ich spreche von einer eGFR von kleiner 30, und auch die Patienten, die sie aufgrund von ihrer Hypertonus, von ihrem Lebenswandel, sprich wenn sie Raucher sind und des Gesamtcholesterins und so weiter, auf Basis des Scorecharts, den ich Ihnen gleich auch noch zeigen werde, ein hohes, mit einem sehr hohen Risiko qualifizieren. Dann haben wir die Patienten mit hohem Risiko. Das sind die Patienten, die einen einzelnen Risikofaktor besonders ausgeprägt haben, sei es das Gesamtcholesterin über 310 Milligramm pro Deziliter, sei es das LDL-Cholesterin über 190 Milligramm pro Deziliter. Es sei aber, kann auch ein besonders schlecht eingestellter oder hoher Blutdruck sein mit über 180 zu 110. Das sind die Patienten, die eine familiäre Hyperlipidämie haben und noch keine kardiovaskuläre Erkrankung bzw. einen anderen Risikofaktor haben. Es sind Patienten mit Diabetes ohne Endorganschaden, Patienten mit mittelgradig eingeschränkter Nierenfunktion und auch die Patienten, die nach dem Scorechart zwischen 5 und 10% liegen, dass sie in den nächsten 10 Jahren ein fatales kardiovaskuläres Event erleiden. Dann gibt es noch die Patienten mit moderatem Risiko, mit Low Risk. Das sind junge Patienten, das sind Diabetiker mit noch nicht so lang bestehendem Diabetes und die Low Risk Patienten eben, die einfach aufgrund ihres anderen Risikofaktoren noch kein besonders hohes Risiko haben. So, diese individuelle Stratifizierung ist insofern wirklich ganz wichtig, als dass das direkten Einfluss hat auf unser LDL-Cholesterin-Zielwert. Ich spreche schon die ganze Zeit von LDL-Cholesterin-Zielwerten. Das ist auch das, was die Leitlinien empfehlen. In der Therapie ist primär das LDL-Cholesterin unser Richtwert und nicht das Gesamtcholesterin. Und wir haben nach den alten Leitlinien, wo wir noch in den Very High-Risk-Patienten, sprich alle Patienten mit einer KHK, mit einer CAVK, mit einer PAVK, Diabetes mellitus mit Endorganschaden, mit einer schlechten Nierenfunktion, die sollen nach den jetzigen neuen Leitlinien einen LDL-Cholesterin-Zielwert von kleiner 55 Milligramm pro Deziliter haben, aber auch zumindest eine Absenkung von mindestens 50% von ihrem Ausgangswert. Das heißt, ein Patient, der 80 Milligramm pro Deziliter LDL hat, einen Herzinfarkt erleidet, den sollten wir doch zumindest unter 40 Milligramm pro Deziliter bringen mit unseren Therapien. Die Patienten mit hohem Risiko sollen nun einen Zielwert von kleiner 70 Milligramm pro Deziliter haben, die mit moderatem Risiko sollen einen Zielwert von kleiner 100 haben und die mit einem Low Risk sollen nach den neuen Leitlinien einen Zielwert von kleiner 115 Milligramm pro Deziliter haben. Geht erstmals in den Leitlinien auch aufgeführt und das ist besonders interessant für uns auf der Kardiologie, weil diese Patienten sehen wir gar nicht so selten. Das sind die Patienten, die innerhalb von 2 Jahren ein zweites kardiovaskuläres Ereignis erleiden, obwohl sie schon gut eingestellt sind von ihrem Cholesterin. Und da geben die Leitlinien erstmals an, dass man darüber nachdenken sollte, diesen Patienten das LDL-Cholesterin sogar unter 40 Milligramm pro Deziliter abzusenken. Jetzt stellt sich schon die Frage, das sind doch sehr, sehr aggressive Leitlinien. Wir werden alle auf einmal zu Lipidpatienten und die Frage, woher resultieren diese oder worauf basiert das? Wieso wollen wir diese aggressive Lipidtherapie umsetzen in der Klinik? Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr schöne und gute Daten. Ich will es nur kurz durchgehen, dass das auch wirklich fundiert ist, was die Leitlinien dort schreiben. Also die Improve-It-Studie war die erste Studie, die zeigen konnte, dass wirklich auch unter 70 Milligramm pro Deziliter, sprich durch die Kombination von einem Simvastatin und einem Ezetimib, da haben die Patienten dann ein LDL-Cholesterin von im Schnitt 53 oder knapp 54 Milligramm pro Deziliter erreicht, dass diese Patienten, das sind alles Patienten nach akutem Koronarsyndrom, dass diese Patienten doch eine signifikant geringeren Anzahl an kardiovaskulären Events in weiterer Folge hatten, als die Patienten, die man nur auf 70 Milligramm pro Deziliter mit ihrem Cholesterin einstellte. Und durch die Entwicklung der PCSK9-Hämmer, auf die ich heute gar nicht so im Detail eingehen möchte, auf den Wirkmechanismus, ich glaube, da haben wir alle schon viel von gehört. Grundsätzlich sind das monoklonale Antikörper, die subkutan alle 2 Wochen gespritzt werden, die LDL-Rezeptordichte auf dem Hepatozyten, auf der Leber erhöht und dadurch kann mehr LDL-Cholesterin aus der Zirkulation abgefischt werden. Und diese PCSK9-Hämmer, sei es Alirukumab oder Evolucumab, können zusätzlich zur optimalen medikamentösen Therapie aus Statin und Ezetimib das LDL-Cholesterin um noch weitere 60% absenken, wie diese Odyssey-Long-Term-Studie schon gezeigt hat. Das Gleiche ist aber auch gezeigt worden für Evolucumab. Und es geht uns natürlich nicht um Laborkosmetik, sondern es konnte auch gezeigt werden, dass durch diese Absenkung, das ist jetzt die Fourier-Studie, dass durch diese schöne aggressive Absenkung des LDL-Cholesterins eben nicht nur das Labor schöner wird, sondern auch die klinischen Events, die kardiovaskulären Events signifikant abgesenkt werden konnten. Und ganz besonders die Odyssey-Outcome-Studie, die Patienten eigentlich schon getreu der jetzt in neuen Leitlinien in einen Range zwischen 25 und 50 Milligramm pro Deziliter einstellen wollte mit Alirukumab. Diese Studie konnte zeigen, genauso wie Fourier, dass die kardiovaskulären Events signifikant gesenkt werden konnten. Und auf der anderen Seite konnte Alirukumab auch erstmals zeigen, dass die Mortalität, also erstmals jetzt für PCSK9-Hämmer, dass die Mortalität signifikant gesenkt werden kann durch diese aggressive Therapie. In meinem zweiten Teil, jetzt haben wir über die LDL-Cholesterin-Zielwerte und über das Risiko gesprochen, möchte ich mit Ihnen über die Therapien sprechen. Und da gibt es verschiedene Therapieansätze. Ich möchte nur auf die eingehen, die jetzt wirklich bei den Guidelines auch noch im Vordergrund stehen. Das ist ganz vorne sicherlich, sind das die Statine, das Ezetimib ist heute auch schon ein paar Mal gefallen und dann in weiterer Folge die PCSK9-Hämmer. Die PCSK9-Hämmer, den Mechanismus habe ich eh schon kurz gesprochen. Und wie machen wir das jetzt bei Patienten mit einem sehr hohen kardiovaskulären Risiko? Die Erstlinientherapie ist ganz klar, da sind die Leitlinien sich ganz, ganz treu, auch zu den alten Leitlinien, und ich glaube, das ist ganz richtig so. Die Statine sind die Medikamente der ersten Wahl. Sie haben eine 1a-Empfehlung, und zwar beginnen wir einen Patienten mit sehr hohem kardiovaskulären Risiko unmittelbar mit einer hohen, mit einem intensiven Statin, das ist Atorvastatin und Rosuvastatin, und wir beginnen auch mit einer hohen Dosis. Und wie Sie hier rechts nicht ganz gut erkennen können, aber mit einer Hochdosis Statin und plus Statin können wir 50% ungefähr das LDL-Cholesterin senken. Wenn wir mit diesen Therapien nicht in den Zielbereich kommen, dann wird in weiterer Folge das Ezetimib empfohlen von den Leitlinien, ebenfalls mit einer 1b-Empfehlung. Und in dieser Kombination können wir vom Ausgangswert des LDLs uns eine Absenkung um 65% erwarten. Wenn wir damit nicht in den Zielbereich kommen, und das ist eine Neuerung auch in den Leitlinien, zuletzt waren die PCSK9-Hämmer nur aufgeführt, aber dank Fourier und Odyssey Outcome ist es ganz klar, wir haben eine 1a-Empfehlung in Patienten mit sehr hohem kardiovaskulären Risiko, und zwar mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung, dass dann, wenn der Zielwert nicht erreicht wird, ein PCSK9-Hämmer hinzugefügt werden sollte. In der Primärprävention, nur ganz kurz, ist die Datenlage noch eine andere, da gibt es nur eine 2b-C-Empfehlung. Patienten mit familiärer Hyperlipidämie sind diesbezüglich eine andere Geschichte, aber sonst hat es in der Primärprävention der PCSK9-Hämmer noch keine Indikation bei uns. Jetzt haben wir über die klassischen Medikamente gesprochen, und jetzt möchte ich trotzdem auch nochmal über die Omega-3-Fettsäuren sprechen. Wir haben beim ESC in München, das ist jetzt ein gutes Jahr her, eigentlich uns von den Omega-3-Fettsäuren verabschiedet, nachdem wieder Studien zeigten, dass eigentlich kein Benefit durch die Omega-3-Fettsäuren erzielt werden konnte. Und jetzt ist die Reduce-It-Studie jetzt dieses Jahr publiziert worden, und sie zeigt uns auf einmal ein ganz anderes Bild. Was ist hier anders? Also ich spreche in der Regel waren die Omega-3-Fettsäuren, die in Studien getestet worden sind, aber eine Kombination aus Eicosapentaensäuren und Docosahexaensäuren. Und das ist jetzt in der Reduce-It-Studie geändert worden. Da hat man ein reines Eicosapentaensäurepräparat genommen, und zwar nach wesentlich höheren Konzentrationen im Patienten, in erster Linie nach akutem Koronarsyndrom, aber auch Diabetiker wurden eingeschlossen mit anderen Risikofaktoren. Und die Patienten, die unter optimaler Statintherapie immer noch ein Triglyceride von über 150 Milligramm pro Deziliter haben, denen hat man dann diese Präparate gegeben, 4 Gramm Eicosapentaensäuren, und man sieht eben, dass das Outcome überraschenderweise wirklich deutlich besser war mit diesen Omega-3-Fettsäuren, mit dem Eicosapentaen. Und dementsprechend haben die Leitlinien auch reagiert, und es gibt zumindest eine 2AB-Empfehlung in den Patienten, die unter Statinen trotzdem noch eine erhöhte Triglyceride haben, in den Hochrisikopatienten. Jetzt sprechen wir viel über die Very High Risk Patienten. Das sind die Patienten, die wir bei uns auf der Kardiologie in erster Linie sehen. Aber viel mehr Patienten sind ja die Patienten, die mit einem Low und einem Moderate Risk. Ja, das sind die Patienten, die noch jung sind, und ich kann Ihnen das auch hier im Detail zeigen, wie schnell man eigentlich zu einem moderaten Risikopatienten wird. Moderater Risikopatient ist ein 40-jähriger Mann, der im Prinzip raucht. Selbst bei normalen Blutdruck und unauffälligen Cholesterinwerten hat der schon ein Risiko von 1% und ist damit in die moderate Risikogruppe einzuordnen. Bei der Frau ist es als Beispiel eine Nichtraucherin mit 50 Jahre, das ist hier falsch notiert, aber die ein bisschen einen Blutdruck hat mit 140, und auch dort besteht schon ein moderates Risiko, sprich eine LDL-Cholesterin-Zielempfehlung von kleiner 100 Milligramm pro Deziliter. Ganz wichtig bei diesen Scorecharts ist es, die können wir für uns alle anwenden, solange wir nicht ein anderes ausgeprägtes kardiovaskuläres Risiko haben. Sprich, sobald wir eine kardiovaskuläre Erkrankung haben, wenn wir Diabetiker sind, wenn wir eine schlechte Nierenfunktion haben, dann gelten diese Scorecharts nicht mehr, da wir uns aufgrund dieses einen Risikofaktors schon in einer ganz anderen Risikogruppe wie initial gezeigt befinden. Spannend ist es, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was mache ich mit meinen Low- und moderaten Risikopatienten? Behandle ich die jetzt alle? Ich glaube, das würde zu weit führen. Ich glaube, wir sollten uns diese Patienten ganz genau anschauen, wie weit wirklich ihr kardiovaskuläres Risiko ist. Und das empfehlen auch die Leitlinien, die jetzt doch nochmal in den Vordergrund stellen, dass wir sagen, in diesen Patienten machen wir einen Karotis-Duplex, wir machen einen, schauen uns die Femoralarterie ebenfalls an, schauen, sind dort schon Plaques oder auch nicht, ja, einfach um dort zu schauen, wie sich das Risiko genau darstellt. Und was auch ein spannender Approach ist und auch zunehmend mehr bei uns durchgeführt wird, ist das Coronar-CT, dass man sagt, diese Patienten mit diesem niedrigen Risiko, die bekommen ein Coronar-CT, und da geht es in erster Linie wirklich um den Kalk, um den Agatston-Score. Das ist einfach aufgrund der Pixeldichte wird das berechnet, und wenn ihr über 100 Agatston-Score, dann ist das für uns schon auch eine relevante Plug-Load, und dann würde ich schon von einem erhöhten Risiko sprechen, und dann sind diese Patienten möglicherweise gar nicht eine Low- oder Intermediate-Risk-Population, sondern gehören zu Recht dann doch auch aggressiver eingestellt. Das ist ein schönes, vielleicht abschließendes Slide, das einfach nochmal zeigt, wie die Patienten in der Primärprävention oder auch in der Sekundärprävention, wann sollen wir über eine Therapie nachdenken. Und was ich besonders schön und elegant in den Guidelines finde, dass prinzipiell auch der junge Mann oder die junge Dame ohne jegliches Risiko mit einem geringen LDL, prinzipiell die Lifestyle-Modifikation wird uns allen empfohlen. Und das ist das Um und Auf. Ja. Also das heißt, das sind nicht nur für Patienten, sondern das gilt für jeden in der Population. Lebensstilmodifikationen, wir sollten nicht rauchen, die gesunde Ernährung und Sport, all das ist wichtig, das sollte jeder tun. Und ja, und sonst wird es bei den mit niedrigem Risiko, sollte man ab 190 Milligramm pro Deziliter letztendlich eine Therapie überdenken. Wobei, wenn Sie aufgepasst haben, initial bei den High-Risk-Patienten, wenn man ein LDL-Cholesterin über 190 Milligramm pro Deziliter hat, so ist man bereits in der High-Risk-Population und hat einen Zielwert von kleiner 70 Milligramm pro Deziliter. Aber ich glaube, mit diesem Chart kann man sich da ganz schön durchhandeln und sich die Fragen oft auch im klinischen Alltag beantworten, ob wir jetzt schon mit einer Therapie beginnen oder ob wir zuwarten und einfach einen Karotis-Duplex mal regelmäßig machen. Regelmäßig heißt alle paar Jahre bei den jüngeren Patienten und nur nicht da zu spät kommen und nicht die Patienten erst, wenn der Plaque schon massiv ausgeprägt ist, behandeln. Ich darf zusammenfassen, die neuen Leitlinien zeigen ganz klar, the lower, the better. Das heißt, das LDL-Cholesterin gehört so weit als möglich gesenkt. Wie weit die Zielwerte dann konkret sind, hängt vom individuellen kardiovaskulären Risiko an. Ich wiederhole nochmal, ein sehr hohes Risiko, Patienten mit einem sehr, sehr hohen Risiko sollen einen Zielwert von kleiner 55 Milligramm pro Deziliter bekommen. Patienten mit einem hohen Risiko kleiner 70. Die mit einem moderaten sollen einen Zielwert von 100 Milligramm pro Deziliter erreichen und die mit niedrigem Risiko von kleiner 115. Statine waren und bleiben die Therapie der ersten Wahl. Ganz klar die Empfehlung danach, Kombination mit einem Ezetimib. Und für Patienten in der Sekundärprävention mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung gehört dann, wenn der Zielwert nicht erreicht wird, definitiv ein PCSK9-Hemmer dazu. Wir sehen, dass wir nicht nur die Laborwerte damit behandeln, sondern wir können auch kardiovaskuläre Ereignisse und das Überleben verbessern. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank für den schönen Überblick. Dann frage ich einmal als Diabetologe, ist ja der Typ 1 Diabetes relativ streng bereits in die High-Risk-Kategorie gekommen, nämlich dann, wenn man jung manifestiert und über 20 Jahre Diabetes hat. Jetzt muss man ehrlich sagen, das scheint mir manchmal ein bisschen sehr streng, weil den muss ich ja dann auch unter 55 bringen. Und das sind oft junge Leute, die haben nur, unter Anführungszeichen, einen erhöhten Zucker. Der ist vielleicht gar nicht schlecht eingestellt, sonst nichts. Keine Endorganschäden, keine Mikroalbuminurie, keine Retinopathie. Sind da die letzten, ist das Kapitel geschlossen oder wird der Diskussion gehen? Weil mir ist auch keine Studie bekannt, die zeigt, dass diese Menschen mit Diabetes dann profitieren würden.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wir müssen primär mal machen diese Leitlinien natürlich viele Patienten zu Patienten, die therapiert gehören. Ich muss schon sagen, von meinem klinischen Blick, wir haben selten die jungen Patienten, die noch keinen kardiovaskulären Schaden haben auf der Kardiologie. Wir sehen natürlich die Patienten zu einem späteren Zeitpunkt. Ich glaube, mir sind diesbezüglich auch keine wirklichen Studien bekannt. Das heißt, ich kann auch nur sagen, das ist sicherlich streng, aber
also mit Augenmaß vielleicht.
Ich glaube, das gilt eh. das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, es bringt auch nichts, unsere Patienten jetzt alle anzubehandeln. Ich glaube, das muss man individuell entscheiden. Und die Patienten, denen man das aufzwängt, die nehmen es ja dann ohnehin nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch individuell dann zum Teil entscheidet. Individuell sollte man nicht entscheiden, wenn bereits wirklich ein Endorganschaden beim Diabetes ist. Und man sollte auch nicht zögerlich sein, wenn man im Carotis-Duplex bereits einen Plaque sieht. Ich glaube, dann ist die Frage relativ einfach beantwortet. Dazu sind die Daten auch sehr gut.
Ich habe zwei kurze Fragen, zum Beispiel, ob die Omega-3 hat auch eine Rolle als LDL-Senkung, Omega-3 als LDL-Senkung, Nummer 1. Nummer 2, die Immuntherapie für LDL-Senkung, welche ist die neue Medikamente für Immuntherapie oder Biological?
Also ich glaube, die erste Frage war die Rolle der Omega-3-Fettsäuren. Können Sie noch kurz wiederholen. Und das zweite war die neuen Methoden zur LDL-Senkung. Ist das richtig? Diese injizierbaren. Genau, auf die kommen wir sicher noch zu sprechen. Sie haben es kurz gezeigt, aber das waren die zwei Fragen.
Ja, zu den Omega-3-Fettsäuren, das ist eben ganz klar, die Kombinationstherapie, die wir in den Vergangenheiten in vielen Studien eigentlich nicht zeigen konnten, dass das sinnvoll ist, die Hochdosis Eicosapentaensäure, das sind wirklich 4 Gramm, die man pro Tag gibt, die haben eine Evidenz, das habe ich Ihnen gezeigt, dass wir damit das kardiovaskuläre Risiko senken können. Ich glaube, da ist die große Limitation und das ist das, hier in Österreich gibt es keine Medikamente momentan, die man diesbezüglich kaufen kann in diesen hohen Dosen. Und wenn man das Omacor, das es ja zur Verfügung gibt, wenn man dies mit 4 Gramm Eicosapentaensäure, wenn man so viel zu sich nehmen muss, muss man meines Wissens nach, glaube ich, 8 Tabletten schlucken. Das muss man auch selber zahlen, da kommt man auf knapp 400 € pro Monat. Also das ist momentan noch keine Option. Ich denke, da wird sich was entwickeln. Die Daten sind ja recht vielversprechend. In Österreich momentan in der Klinik noch nicht so einsetzbar.
Und die zweite Frage zum Die zweite waren die zwei Möglichkeiten der injizierbaren Therapie. Dr. Höller, geht Sie darauf nochmal ein? Gut, Dr. Höller wird das noch einmal kurz anstreifen. Bitte.
Ich habe noch eine Frage zur Signifikanz der Carotisstenosen. Muss man wirklich jeden 80-Jährigen mit einem Kalkbrösel dann auf 55 herunterbringen?
Na, grundsätzlich ist es so, dass die Leitlinien auch insbesondere auf ältere Patienten eingehen. Ja, also das ist, also jeder Kalkbrösel, ja, das ist klar definiert. Das ist für uns das LDL-Cholesterin gehört dann soweit gesenkt. Bei älteren Patienten gehen wir sicherlich wesentlich vorsichtiger hinein in die Therapie. Wir beginnen erst mit einem niedrig dosierten Statin, schauen, dass wir das langsam steigern, schauen uns die Verträglichkeit genauer an. Aber ja, auch der 80-jährige Patient, der ja potenziell, wenn man schon 80 geworden ist, hat man ja doch noch eine gute Lebenserwartung hoffentlich vor sich und dann sollte man auch dort genauso behandeln. Das sagen die Leitlinien auch ganz klar, auch für die älteren Patienten. Vorsichtiger, vielleicht ein bisschen mehr mit Maß und Ziel, aber letztendlich das Ziel ist das Gleiche.
Bezüglich bei der Reduce-It-Studie muss man ja dazu sagen, dass die sich regelmäßig mit Fisch ernährt haben, ja gar nicht so profitiert haben. Also vielleicht, wenn wir noch keine Präparate zur Verfügung haben, wäre es eine Idee, dem Patienten zu sagen, sie sollen sich öfters einen Fisch bestellen. Und beim Typ-1-Diabetes gab es halt jetzt ganz rezent eine Untersuchung, dass die vor dem 10. Lebensjahr manifestieren, ein wahnsinnig erhöhtes kardiovaskuläres Risiko haben und wahrscheinlich wir schuld sind, weil wir die zu wenig multimodal behandeln. Also ich glaube, das ist ein bisschen die Rüge an uns, dass wir da vielleicht ein bisschen fleißig sind mit den Statinen, wobei ich ehrlich gestehen muss, auch so sehe, dass ein 20-Jähriger, der dann 60 Jahre lang jeden Tag was nehmen muss, wahrscheinlich irgendwann zwischendurch aufhören wird, was wir natürlich auch nicht wollen. Ja,
ja, da gibt es ja die mediterrane Ernährung, da gibt es die Studie von Schei, da gibt es auch Studien, die gezeigt haben, dass damit wirklich ein Überlebensvorteil vorhanden ist. Da gab es eine mit Nüssen, eine Handvoll Nüsse versus einen Liter Olivenöl pro Woche. Wenn man beides macht, weiß ich nicht, was dann passiert. Nimmt man vielleicht zu. Gibt es noch Fragen? Es ist eine Frage erschienen, genau. Da gibt es ja einige Fragen inzwischen. Ja, es wird eine aggressive LDL Cholesterinsenkung bei sehr hohem Risiko empfohlen. Welche Lipidsenker-Kombination sollte man für die Therapie einsetzen? Wollen Sie das beantworten oder Dr. Höllern? Bitte? Da wird es der Dr. Höllern beantworten, er wird nicht drauf vergessen. Ich screene alle Risikogruppen, also Risikopatienten, auch junge mittels Ultraschall der Carotis und der Iliakalarterien und finde die Atherosklerose an den Iliakalarterien viel früher.
Spannend, ja.
Also mir auch nicht bewusst, aber sicher gut, wenn man das dort findet. wird man sich sicherlich dann auch daran halten. Sollte man zukünftig bei jeder gesunden Untersuchung zwecks Risikoabschätzung auch eine LP-Klein-A-Wertmessung durchführen? Ich glaube,
das ist, also nicht jedes Mal, aber bei der ersten gesunden Untersuchung würde ich das dringend empfehlen, dass wir einfach einmal den LP-Klein-A-Wert bestimmen. Wir erwarten uns keine großen Schwankungen und das Risiko einmalig zu bestimmen ist sicherlich ein guter Zeitpunkt bei der gesunden Untersuchung.
Es gibt ja nur die PCSK9-Hämmer und die Nikotinsäure, die es bei uns ja nicht mehr gibt. Die sind die einzigen, die das LP-Klein-A auch etwas senken, aber muss ich nun asymptomatische Patienten mit einem niedrigen oder moderat erhöhtem Risiko auch zum Schall- bzw. zur CT-Messung schicken? Und gibt es dazu Studien?
Also grundsätzlich ist es so, Patienten mit niedrigem und moderatem Risiko, die im Rahmen einer gesunden Untersuchung zu mir kommen, dann würde ich das wirklich auch einmal empfehlen und genau einfach zu schauen, sind sie überhaupt ein niedrig oder moderates Risiko. Wir wissen, dass wir von klein auf einfach schon Fettablagerungen, Lipidablagerungen in den Gefäßen irgendwann haben und wenn sie schon Plaques bilden, wir sehen das gar nicht so selten, dass Patienten, die einfach schon mit 140, 150 LDL ein bisschen hohen Blutdruck und es gibt doch immer noch viele Raucher, dass die schon diese Ablagerungen haben und ja, deswegen würde ich das auf jeden Fall einmal machen und mir das anschauen und dann regelmäßigen Kontrollen, wie gesagt, das muss nicht ehrlich sein, aber ja, das würde ich schon klar sehen.
Also man muss halt natürlich schon auch sagen, was ist die Konsequenz einer solchen Untersuchung. Also wenn das ein Mittelrisikopatient ist und keinerlei Beschwerden hat, dann ist er ohnehin zu behandeln und die Wahrscheinlichkeit, dass ich würde ihn wahrscheinlich nicht viel anders behandeln, wenn ich jetzt vom Risikoscore bereits ein mittleres Risiko habe.
Ja, aber ich würde prinzipiell ja auch damit, wenn ich noch keine Ablagerung sehe, würde ich ja mit dem Statin möglicherweise noch sehr zurückhaltend sein. Ja, also ich finde, das ist schon so dieser Risk Modifier, der mich dann wirklich, weil ich behandle nicht jeden Patienten, der 140 LDL hat mit einem Statin.
Nur wenn wir halt die Coronar-CTs nicht bekommen, die wir dann bräuchten, ist möglicherweise der Duplex doch auch
das Coronar-CT,
da muss zugängige man Methode.
Zum Coronar-CT sei vielleicht so viel gesagt, wir sind immer sehr zurückhaltend, natürlich auch aufgrund der Strahlenbelastung. Genau. Die ist deutlich weniger geworden, ja, insbesondere wenn man, also das hat sich einfach reduziert, insbesondere bei schlanken Patienten braucht man nicht so viel Strahlung. Junge Frauen oder Männer würde ich trotzdem jetzt nicht ins Coronar-CT zwangsläufig so schnell schieben.
Zusätzlich zur Lipoprotein klein a Bestimmung würden Sie dann auch das Apoprotein B bei der ersten Untersuchung bestimmen?
Ja, schauen Sie, das ist prinzipiell das Apolipoprotein B, hilft uns insbesondere bei den Patienten, die eben hohe Triglyceride haben, die schon einen Diabetes haben. Ich glaube, bei übergewichtigen Patienten, da würde ich das mitbestimmen. Ich würde es jetzt nicht bei jedem Patienten mitbestimmen.
Ja. Gut, wenn es keine Fragen gibt, nochmals vielen Dank. Und danke. Wir